Die letzte Stunde hatten wir betrachtet das Gebetsleben des Herrn Jesus und es ging hier besonders um die Abhängigkeit eines Lebens, eines vollkommenen Menschenlebens, die Abhängigkeit von Gott. Das ist hier Klein A in unserer Liste. Dann haben wir Klein B in Unterwerfung. Das nächste ist, Jesus Christus betete in Unterwerfung unter Gottes Willen. Da habe ich zwei Stellen, die sind bekannt. Markus 14, Vers 36. Er aber sagte, Vater, aber Vater, es ist dir alles möglich. Führe diesen Becher an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. In Gethsemane sehen wir, wie er sich unterwirft unter den Willen Gottes. Wie er das sonst ja auch getan hat, wie wir im Johannesevangelium vorher gelesen hatten. Und in Lukas 22, Vers 42, Vater, sagt er, wenn es dein Wille ist, diesen Becher an mir vorüberzuführen, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und als er in Angst und Ringen geriet, betete er inbrünstiger, heißt es in Vers 44. Der Herr war oft allein. Obwohl er so beschäftigt war und so viele Menschen um sich hatte, dennoch war er oft allein. Das ist das Geheimnis seines Lebens. Wir schauen uns die Stellen jetzt an. Klein C, er betete oft allein. Markus 1, Vers 35, frühmorgens, als es noch sehr, bei ihnen steht dunkel, im Griechischen steht das Eigenschaftswort für Nacht, nächtlich. Markus 1, 35. Als es noch sehr nächtlich war, stand er auf, ging hinaus und weg an einen einsamen Ort. Dieser einsame Ort, im Griechischen kann man auch übersetzen, einen öden Ort, eine öde Stelle. Markus 1, 35. Und dort war er am Beten. Dort war er am Beten. Nicht nur er betete, sondern er war am Beten. Das heißt, es war längere Zeit. Eine längere Zeit. Im Griechischen hier durative Form, also andauernde, lang andauernde Form, Zeitform. Markus 1, Vers 45, also 10 Verse später. Aber er ging hinaus und fing an, die Sache viel zu verkündigen, dieser Geheilte nämlich, ja, und mündlich zu verbreiten, sodass er, nämlich Christus, nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er, Christus, war draußen an einsamen Orten. Hier steht nicht beten, aber es steht die Tatsache, dass er an einsamen Orten war. Was er dort getan hat, ist klar. 1,45, Markus 1,45. Und das wiederholt sich. Matthäus 14, 13 heißt es, als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Schiff zurück. Für sich allein. In einem Schiff. Für sich allein. An einem einsamen Ort. Er hat immer wieder die Gelegenheiten gefunden, alleine zu sein. Matthäus 14, Vers 13. Zog er sich von dort in einem Schiff zurück. In Lukas 4, Vers 42, Lukas 4, 42, als es Tag geworden war, ging er aus und zog hin an einem einsamen Ort, an einen öden Ort. Lukas 4, 42. Das war auch zu einem Zeitpunkt, als viel los war. Dort heißt es, es fuhren viele Dämonen aus, in Vers 41, sie schrien, und Vers 40, als die Sonne unterging, brachten alle an mancherlei Krankheiten Leidende sie zu ihm. Alle, die an mancherlei Krankheiten litten, brachten sie zu ihm hin, und jedem einzelnen von ihnen legte er die Hände auf und er heilte sie. Auch Dämonen fuhren von vielen aus und sie schrien und so weiter. Und als es Tag geworden war, Vers 42, ging er aus, zog hin an einem einsamen, öden Ort. Da wollte er alleine sein. Und die Mengen suchten ihn und sie kamen zu ihm hin. Sie wussten, wo er zu finden war. Draußen, alleine, an diesen wüsten, öden Orten. Lukas 5, Vers 15 und 16. Das war in dieser Zeit, wo sehr viel los war. Da war diese Berufung des Petrus in Lukas 5. Und nachher in Vers 12, da war er in einer dieser Städte, da war ein Mann voll Aussatz. Und den hat er da geheilt. Und Vers 15, das Wort über ihn breitete sich mehr aus und es kamen zahlreiche Mengen zusammen, zu hören und von ihm geheilt zu werden von ihren Schwachheiten. Aber er selbst pflegte die Zurückgezogenheit. Er pflegte die Zurückgezogenheit in den einsamen, öden Gegenden. Also hier auch wiederum die griechische Zeitform ist so, er war sich zurückziehend. Das kann man gar nicht übersetzen. Man kann nicht so übersetzen. Er war sich zurückziehend. Aber das ist eine Zeitform, die zeigt eine lang andauernde Handlung an. Also er pflegte die Zurückgezogenheit. Oder er zog sich immer wieder zurück, wie die Zürcher 2008 übersetzt. Er zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück. Sehr gut getroffen. Oder Schlachter, er hielt sich zurückgezogen, ja. Also er blieb in der Zurückgezogenheit in den einsamen Orten und betete, und da heißt es im Griechischen wieder, er war betend, das heißt, er war im Gebet. Lang andauernde Handlung. Lukas 6, Vers 12 und 13. Lukas 6, Vers 12 und 13. Das war zu dem Zeitpunkt damals, als es so viel Krach gab mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und da waren diese Sabbatfragen. Da gingen sie hin und haben ihn zur Rechtfertigung gezogen. Einmal da war es so, da haben die Jünger das Getreide gegessen am Sabbat und dann haben sie ihn da belästigt und an anderen heißt es Lukas 6, an einem anderen Sabbat, da geht er in die Synagoge und da war dieser Mann mit der verdorrten Hand, die schriftgelehrten Pharisäer beobachteten ihn, ja, und dann heilt er diesen Mann und Vers 11, sie wurden alle mit Unverstand erfüllt, also die Schriftgelehrten und Pharisäer, und besprachen miteinander, was sie Jesus wohl tun könnten. Und da lesen wir in Vers 12, und es geschah in diesen Tagen. Er ging hinaus ins Bergland, also ins Hügelland, um zu beten und brachte die Nacht zu im Gebet mit Gott. Es ist interessant, wie das hier ausgedrückt wird. Im Gebet mit Gott, das heißt nicht im Gebet zu Gott. Nein. Er brachte die Nacht zu im Gebet, wörtlich übersetzen, im Gebet Gottes, das kann man nicht übersetzen so, aber im Gebet in der Anbetung Gottes, das ist mir auch zu wenig. Es ist im Beten mit Gott, man kann es nur so übersetzen, im Beten mit Gott, das Griechische im Gebet Gottes kann man nicht wörtlich übersetzen, darf man nicht, ja. Das ist nicht gemeint, dass er das Gebet Gottes gebetet hat. Das ist ein Genitiv der Beziehung. Gut, man kann es auch als Genitiv der Richtung auffassen. Wenn es ein Genitiv der Richtung ist, dann heißt es in Richtung Gott, aber das passt nicht. Man betet nicht in Richtung Gott. Es ist besser im Beten mit Gott. Er brachte die Nacht zu, im Beten mit Gott, im Reden mit Gott. Die ganze Nacht. Ob er sich das vorgenommen hat oder ob es einfach der Nacht immer länger wurde, das weiß man nicht. Manchmal hat man so den Eindruck bei dem Herrn, es wurde ihm einfach die Zeit länger und länger. Das sehen wir dann bei der Stelle dort in Matthäus 14, Vers 22 bis 25. Da war die Speisung der 5000. Matthäus 14, Vers 22. Zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff einzusteigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Mengen entlassen hätte. Und nachdem er die Mengen entlassen hatte, stieg er den Berg hinauf, für sich allein, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Und inzwischen waren die Jünger am See, haben da gekämpft mit den Wellen und mit dem Wind und so weiter. Und wann kommt er? In der vierten Nachtwache kommt er. Die vierte Nachtwache. Die erste Nachtwache geht von 6 bis 9 am Abend. Die zweite Nachtwache geht bis Mitternacht. Die dritte Nachtwache geht bis 3 Uhr morgens. Und die vierte Nachtwache geht bis 6 Uhr morgens. Und in dieser Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens, in der Zeit kam er zu ihnen. Die Zeit wurde ihm einfach zu kurz. Eins hat das andere ergeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass er erfüllt war von dem, was Gott getan hatte an jenem Tag. Diese vielen Menschen und das Wunder, das Gott getan hatte. Und dann war diese Versuchung, die wollen ihn zum König machen. Und er entweicht, er geht dort auf den Berg hinauf. Und dort betet er, dort setzt er sich ein für die Menschen. Und er war voll, er war erfüllt von dem, was Gott getan hat. Und er wollte mit dem Vater sprechen und hat lange Zeit dort verbracht. Und die Nacht verging. Also zurück zu Lukas 6, Vers 12. Er verbrachte die Nacht im Gebet mit Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte von ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Diese Nacht des Gebetes war offensichtlich steht im Zusammenhang mit dieser wichtigen, großen Verantwortung, dass hier Menschen ausgewählt werden sollen, die jetzt die Jünger, die Apostel der Zukunft werden wollten oder werden sollten. Eine große Entscheidung. Und er als Gott hatte ja gewusst, als Gott weiß Gott, Gott weiß alles als Gott. Und er weiß, wen er da rufen soll. Er sieht die Zukunft, als Gott weiß er alles, aber darauf hat er verzichtet. Er verzichtet auf seine Allwissenheit. Und er tut, wie es ein Mensch tun muss. Man betet, Herr, wen soll ich erwählen? Wer sollen die 12 sein, mit denen ich mich ganz besonders widmen werde? Und diese 12 hat er dann gewählt. Diese große, aber bevor er das getan hat, hat er diese Nacht im Gebet verbracht. Weitere Stelle, Lukas 9, Vers 10. Lukas 9, Vers 10. Als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück, für sich allein, an einem einsamen Ort, einsamen, öden Ort, einer Stadt, die Bethsaida heißt. Also dort zog er sich zurück, für sich allein, das heißt für sich und die Jünger. Da waren sie nur zu 13 dort, die 12 und er. Aber nicht lange, die Mengen merkten es, folgten nach, kamen und er hatte keine Zeit. Die wollten dann geheilt werden und er hat mit ihnen gesprochen, zu ihnen geredet, gepredigt. Vers 12, aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da kamen die 12 herbei und sagten, entlasst die Menge. Und dann ist diese Speisung der 5000, die ich schon erwähnt habe. Und dort lesen wir dann in Vers 18, es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger mit ihm zusammen. Das war nicht dasselbe. Also das eine war diese Speisung der 5000 und nachher waren die Jünger über den See gefahren und Jesus war nachgekommen. In der Nacht hat sie die ganze Nacht gebetet. Aber Lukas berichtet hier in Vers 18 von einer weiteren Begebenheit. Also hier war die Speisung der 5000 bei Lukas nur ganz knapp berichtet bis Vers 17. Aber in Vers 18 zählt jetzt Lukas nicht das ist nicht jetzt parallel mit dieser, dass er da in der Nacht am Berg war. Nein, er sagt, es geschah, als er für sich alleine betete, waren die Jünger mit ihm zusammen und er fragte sie, wer sagen die Mengen, dass ich sei. Also das war jetzt ein späterer Zeitpunkt. Da war er wieder für sich alleine und betete. Und die Jünger, und er fragte dann die Jünger und ich will dir zeigen, immer wieder unterbricht er seinen Tag oder bricht er seine Zeit, lesen wir solche Stellen, als er für sich alleine war und betete. Er war oft alleine. Klein d, wie betete Jesus? In ehrfurchtsvoller Haltung. Also es geht jetzt um die Haltung Jesu. Welche Haltung hatte er? Hier mal die äußere Haltung. Er blickte zum Himmel. Also bei Jesu Gebet, wir finden ihn an mehreren Stellen zum Himmel blickend. Wir sagen, wir machen es heute oft so, dass wir einfach die Augen schließen. Aber er blickte zum Himmel. Das war auch nicht nur, dass man nicht abgelenkt wird. Das ist das eine, dass man nicht abgelenkt wird. Weil oben ist nur blau oder weiß, je nachdem. Aber er blickt zum Himmel, um zu zeigen, Gott, er wendet sich zu dem, der über ihm steht, zu dem Vater, nach oben. Und er dankte. Das ist jetzt Matthäus 14, Vers 20. Er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische und blickte zum Himmel und dankte. Also als er für das Essen dankte, blickte zum Himmel bei der Speisung der 5000. Dann in Markus 7, Vers 34, Markus 7, 34, da ist es die Heilung des Tauben. Er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Ephphatha, das ist, werde geöffnet. Markus 7, 34. Und in Johannes 17, Vers 1, das Gebet dort im oberen Saal, oder als sie den Saal verließen, am letzten Tag mit den Jüngern zusammen, das redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater. Johannes 17, Vers 1. So dreimal lesen wir das, zum Himmel blickend, er hob die Augen zum Himmel. Dann in dann finden wir ihn kniend in Lukas 22, Vers 41. Der König auf dem Knien. Lukas 22, Vers 41. Dort in Gethsemane, einen Steinwurf weit entfernt, heißt es, er zog sich dort zurück und kniete nieder und betete. Und in der Parallelstelle in Matthäus 26, Vers 39 erfahren wir, dass er nicht nur kniete, da erfahren wir auch, dass er auf sein Angesicht fiel. Matthäus 26, Vers 39, er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater. Beides. Er hat ja dreimal dort gebetet und ist er dorthin, wieder zurück zu den Jüngern, wieder hin. Also es war nicht nur ein kurzes 2-Minuten-Gebet, es war eine Zeit lang im Gebet, dann kommt er zurück und sie schlafen, und dann geht er nochmal und betet, dann kommt er wieder zurück und geht ein drittes Mal. Fiel auf sein Angesicht und betete. Das ist die äußere Haltung hier, also eine ehrfurchtsvolle Haltung, zum Himmel aufblickend und niederkniend und auf dem Angesicht liegend. Dann haben wir klein e, der Herr Jesus betete viel. Er betete aber nicht nur, er war nicht nur oft alleine, er betete auch viel. Matthäus 4, 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Er begann den Dienst mit einer langen, langen Gebetszeit. 40 Tage, 40 Nächte, wie Mose und wie Elia. Mose war 40 Tage am Sinai und Elia ging Kraft der Speise Gottes, die Gott ihm gab, 40 Tage und 40 Nächte. Auch zum Sinai. Matthäus 4, Vers 2, ja, und folgende, natürlich. Und dass er lange betete, habe ich vorher schon gesagt, in Matthäus 14, Vers 22 bis 25. Er war am Berg bis in die 4. Nachtwache. Hatten wir schon die Stelle? Matthäus 14, Vers 22 bis 25. Und natürlich auch Lukas 6, Vers 12, die ganze Nacht war er im Gebet mit Gott. Und diese anderen Stellen, die ich schon erwähnt hatte, wie zum Beispiel Lukas 5, Vers 16, er pflegte die Zurückgezogenheit. Das zeigt, das sind lange Zeiten, das sind nicht nur so kurze 5 Minuten oder 15 Minuten zurückgezogen. Das war Lukas 5, Vers 16. Ja. Matthäus 26, 39. Interessant ist auch diese Feststellung da in Lukas 11, Vers 1. Lukas schreibt das so. Schön, wurde ja heute schon oder gestern vorgelesen. Es geschah, als er an einem gewissen Ort betete und als er aufhörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm. Als er aufhörte. Die haben gewartet, bis er endlich aufhört. Sonst wird das nicht so geschrieben sein. Als er aufhörte. Der hat gebetet und gebetet, gebetet. Man hört endlich auf. Und als er dann aufhörte, dann kommen sie hin und fragen. Herr, lehre uns beten. 11,1 und Johannes 7, Vers 53, interessante Stelle, steht zwar nicht vom Gebet, aber Johannes 7, Vers 53 und Johannes 8, Vers 1. Da heißt es, diese Pharisäer haben da miteinander diskutiert und jeder ging weg in sein Haus, aber Jesus ging an den Ölberg. Jeder ging in sein Haus, aber Jesus ging an den Ölberg. Nun, man kann sagen, ja, da hat er wahrscheinlich sein Zelt aufgeschlagen. Es waren ja viele Leute dort in Jerusalem und da haben sie halt da draußen irgendwo kampiert. Natürlich haben sie irgendwo kampiert und ist richtig. Aber, das ist bezeichnend. Ja. Die einen gehen nach Haus, er geht an den Berg. Und wenn er an den Berg ging, hat er da gebetet. Nicht nur einfach kampiert, ja, im Zelt übernachtet. Es war eine Stätte, wo man ein bisschen wegkommt von dem Trubel, der in Jerusalem war. Wenn so viele Leute zum Laubhüttenfest gingen, dann ging es ziemlich zu dort. Ja, und viele Leute. Also er betete viel. Der nächste Punkt, klein f. Manchmal betet er sehr lange. Die Stellen haben wir schon gelesen. 40 Tage, 40 Nächte. Matthäus 4, Vers 2 oder eine ganze Nacht im Gebet, die Stellen, die ich vorher genannt habe. Viel und lange. Gut, das hängt eigentlich zusammen, könnte man als einen Punkt nehmen. Klein g, auch in Verbindung mit Fasten, also auch der Herr Jesus hat gefastet, wenn selbst er gefastet hat, dann ist es wohl wichtig, dass wir auch einmal fasten. 40 Tage und 40 Nächte gefastet. Matthäus 4. Klein h, er betet ja intensiv, das heißt innig oder inbrünstig. Wo lesen wir davon? Mindestens an zwei Stellen. In Hebräer 5, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7. Er brachte in den Tagen seines Fleisches sowohl Flehen als auch Bitten mit starkem Rufen und Tränen dar, der ihm helfen konnte und so weiter. Hebräer 5, Vers 7. Mit starkem Rufen und Tränen. Es tut gut, manchmal zu rufen. Es tut gut, wenn man ein großes Anliegen hat, in den Wald zu gehen und so richtig mal zu rufen. Der Herr hat es getan. Und zu weinen. Der Herr hat Tränen vergossen. Ich weiß nicht, ob sich das nur auf Gethsemane bezieht. Es steht da gar nicht, dass er Tränen hat in Gethsemane. Manche beziehen das auf Gethsemane, ich weiß es nicht. Starkem Rufen und Tränen, das könnte sich auch auf andere Gelegenheiten beziehen. Lukas 22, Gethsemane. Lukas 22, Vers 31, knapp vor Gethsemane. Der Herr sagte: Simon, Simon, der Satan bat sich euch aus, um euch zu schütteln wie den Weizen. Ich aber flehte für dich, nicht ich betete für dich. Lukas 22, Vers 32, Vers 31 und 32 ist das. Ich flehte für dich. Der Herr hat nicht nur gebetet für den Petrus, er hat gefleht für den Petrus. Flehen ist stärker. Das sollte in der Übersetzung herauskommen. Es gibt ja mehrere Wörter für beten. Und hier sollte schon das stärkere Wort erwähnt werden. Auch in der Schlacht. Der Schlachter hat hier nur gebetet. Auch Elberfeld hat nur gebetet. Aber es ist dieses Flehen. Deomai. Beg. Betteln. betteln. Der Satan hat gebettelt, der Jesus hat gebettelt. Satan hat sich den ausgebeten, Vers 31. Und dann hat der Herr Jesus gebettelt. Der Satan muss auch bitten, wenn er was Böses tun darf, ob er was Böses tun darf. Er muss sich auch die Gelegenheit erbitten, ob er den schütteln darf. Und dann hat der Herr Jesus gebetet, dass durch das Schütteln dem Petrus nichts geschieht. Man sieht hier, das war eine satanische Versuchung, dort, als Petrus am Kohlenfeuer war. Satan wollte ihn schütteln. Eine weitere Stelle ist Lukas 22, Vers 44. Gleich hier weiter in Gethsemane. Da heißt es, als er in Agonie und Ringen geriet, da haben wir dieses Wort, dieses starke Wort, Ringen, betete er inniger. Also das griechische Wort hier für inbrünstig ist, wie kann man das übersetzen? Ektenos. Intently ist recht gut, Darby. Intently, earnestly, ja, ernsthafter. Inniger und inbrünstig ist gut übersetzt. Und wir verwenden das Wort inbrünstig heute kaum mehr. Mit großer Intensität. Und Psalm 40, Vers 2 auch noch. Psalm 40, Vers 2, wieso komme ich jetzt auf einen Psalm? Nun, hier haben wir einen Psalm, der jedenfalls in einem Teil ganz sicher messianisch ist. Das heißt, auf Messias bezogen. Und wenn man den ganzen Psalm auf den Messias bezieht, dann, also jedenfalls die Verse 7 bis 9, die sind ganz sicher auf den Messias bezogen. Und wenn man hier den ganzen Psalm auf den Messias bezieht, dann können wir halt Vers 2 hinzunehmen. Ich harrte auf den Herrn. Ich harrte, und dieses Wort, ich harrte auf den Herrn, heißt im Griechischen, im Hebräischen, ich harrte und harrte, mit Harren harrte ich, ja, auf den Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein, und jetzt kommt dieses Wort, hörte mein Rufen. Und dieses Wort für Rufen ist zu schwach. Es ist nicht nur Rufen. Es ist Schreien, haben manche übersetzt, oder inniges, starkes Rufen, ja, Stöhnen übersetzt der Buber, Hilfsgeschrei übersetzt Fleiderer, Schreien übersetzt Elberfeld und Schlachter. Also jedenfalls was Intensives, ja, nicht ein bisschen intensiv. Dann bei mir ist es jetzt klein i oder neuntens, beharrlich und immer wieder. Die Beharrlichkeit des Herrn Jesus, mindestens bei dem Gebet in Gethsemane, sehen wir das dreimal. Dreimal geht er hin und betet dieselben Worte. Wieso denn dreimal? Weil es einfach zeigt, es war ihm ein großes Anliegen, und wenn man Anliegen hat, kommt man immer wieder. Paulus auch. Dreimal habe ich zum Herrn gefleht, dass er mir dieses wegnehmen soll. Da geht es um diesen Pfahl im Fleisch. Stachel im Fleisch, nämlich ein Dämon, ein Engel, das ist ein Bote Satans, der ihn geschlagen hat, in seinem Fleisch, in seinem Leib, und hat ihm irgendwie dann, hat er ihm Schmerzen zugefügt, und dann hat er dreimal gebetet. Hier, der Herr Jesus hat hier dreimal gebetet. Beharrlich. Mehrmals. Diese Antwort bekommen hat. Dann die nächste, sie ist bei mir klein j, oder zehntens, aufgrund guter Kenntnis der Heiligen Schrift, der Herr Jesus Christus, seine Gebete sind biblisch. Gerade Johannes 17 zeigt tiefen Einblick in Gottes Denken. Auch andere Gebete von den Aposteln, kann man hier noch hinzufügen. Aber er betet biblisch, er betet mit Kenntnis der Schrift, mit Einblick in Gottes Wort, in Gottes Wegen. Klein K, oder elftens, fürbittend, also für andere, nicht nur für sich oder so, für andere. Erst so endete sein irdischer Dienst vor dem Tod. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34 und das große Fürbittegebet in Johannes 17, vor allem die Verse 9 und 10. Ich bete nicht nur für die Jünger, ich bete auch für die, für Kapitel 17, Vers 9. Ich ersuche dich für sie, nicht für die Welt bitte ich dich, sondern für die, die du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und dann auch noch in den nächsten Versen, für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Die Fürbitte des Herrn Jesus in Johannes 17. Und auch in Lukas 22, Vers 32. Ich habe für dich gefleht, dass dein Glaube nicht zu Ende gehe. Das war nochmal, das Jahr 1 ist Johannes 17, 9 und folgende. Und dann ist Lukas 22, Vers 32. Dass dein Glaube nicht zu Ende geht. Also, dass Petrus an dieser großen Krise, die auf ihn zukommt, nicht scheitert. Es steht nicht in der Bibel, dass der Herr Jesus heute für die Gläubigen betet. Vielleicht verwundert Sie das jetzt, wenn ich das sage. Aber das steht nicht in der Bibel, dass Jesus heute vor dem Thron Gottes sich hinstellt und Fürbitte einlegt für die Gläubigen. So steht's nicht, das steht nicht in der Bibel. Was in der Bibel steht, ist, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns eintritt, der uns vertritt, dass wir einen Advokaten haben. 1. Johannes 2, Vers 1. Aber das hat nichts zu tun mit einem Gebet in dem Sinne. Ein Gebet ist etwas, das, wenn ein Mensch zu Gott spricht. Wenn wir einen Fürsprecher vor dem Vater haben, dann ist seine Fürsprache, ist sein ganzer Einsatz. Er ist das Opfer und er ist der hohe Priester, der mit seinem Blut in das Allerheiligste gekommen ist und der jetzt für mich spricht, das heißt sein Blut, das er vergossen hat, präsentiert er für uns. Und wenn wir sündigen, dann haben wir diesen Fürsprecher, diesen hohen Priester, der das Blut des eigenen Opfers in das Allerheiligste gebracht hat. Der ist ein Gerechter, Jesus Christus. Der ist in dem Sinne ein Fürsprecher. Hier steht nicht ein Fürbitter, dass er Fürbitte leistet, sondern sein Einsatz kommt uns jetzt zugute. Das heißt, was er für uns getan hat, kommt uns zugute. Und in Hebräer 7, Vers 25 steht das auch nicht, dass er für uns Fürbitte tut. Es heißt dort nur vom hohen Priester, er vermag auch bis aufs Völligste die zu retten, die durch ihn zu Gott hinzutreten. Er lebt die ganze Zeit, um sich für sie zu verwenden. Christus verwendet sich für die Gläubigen, das heißt, er ist der für uns da ist. Er ist der für uns seine Hand nicht nur ins Feuer gelegt hat, sondern sein ganzes Leben für uns dargelegt hat. Und jetzt lebt der Herr Jesus weiterhin für uns. Aber das heißt nicht, dass er vor Gott kniet und betet. So sagt die Schrift nicht. Sein Werk, alles, was seine ganze Existenz ist für uns. Er lebt für uns. Er ist da für uns. Er verwendet sich zu unseren Gunsten. Und in seinem Namen dürfen wir zu Gott kommen. Gerade deshalb, weil er für uns da ist. Und auch in Römer 8, Vers 34. Römer 8, Vers 34 ist dasselbe Gedanke. Vers 33, wer wird Anklage erheben gegen Erwählte Gottes? Gott ist der, der rechtfertigt. Wer verurteilt? Christus ist es, der starb, mehr, der auch erweckt wurde, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet als der König zur Rechten Gottes, ist er der, der für uns dort ist, der uns den Platz dort bereitet, den Zugang verschafft, der uns zu unseren Gunsten dort ist, damit wir jetzt in Gunst stehen bei Gott. Das ist um Christi willen. Es ist aber nicht so gedacht, dass hier einfach ein Mensch betet, also der vollkommene Mensch Jesus betet zur Rechten Gottes und betet ein Fürbittegebet für uns, legt er dort ein. Nicht in diesem Sinne. Also man sollte hier vielleicht ein bisschen differenzieren, damit das Bild also klar wird. Also ich würde das nicht so sagen, er ist ein Fürbitter für uns dort. Er hat auf der Erde, also war für uns gebetet. Jemand hat mal gesagt, ja, wenn er für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört, jetzt betet er heute noch dort für mich, dass mein Glaube nicht aufhört. Aber so steht es nicht da. Das war ja eine Krisensituation und da hat der Herr Jesus damals auf Erden gebetet, dass Gott ihn da durchtragen möge und ihn bewahren möge in dieser schwierigen Krise und das hat Gott auch getan. Aber der Herr Jesus selber ist unser Einsatz für uns jetzt bei Gott. Nicht, dass unser Glaube nicht aufhöre. Wir selber werden aufgerufen, immer wieder in der Schrift aufgerufen, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus richten. Und Paulus schreibt von denen, dass wir im Glauben bleiben sollen, in Kolosser 1, Vers 23. Also, bitte. Ja. Ja. Ja, er will ja den Petrus ermutigen und gerade versichern, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also da wäre das falsch, wenn wir sagen würden, das ist, er hat mal gebetet, ob es dann wirklich eintrifft, werden wir noch sehen. Also das soll ja eine ganz wichtige Ermutigung für Petrus sein, dass er weiß, Jesus Christus hat sich eingesetzt für ihn und als er dann gesündigt hatte, hat der Herr ihn angeblickt und Petrus hat sich erinnert, was der Herr gesagt hat mit dem Hahn und all das hat auch dazu beigetragen, gerade dass er ihm das auch vorausgesagt hatte, hat dazu beigetragen, dass Petrus nicht daran zerbrochen ist, sondern dass er sich bewusst wurde, es gibt einen neuen Morgen aus dieser schlimmen Nacht. Ja. Ja. Ja, natürlich. Er wurde erhört um seiner Gottesfurcht willen. Das eine Gebet, wo er gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, das Vorübergehen in dem Sinne wurde natürlich nicht erhört. Da hat Gott, es gab keinen anderen Weg. Aber auf der anderen Seite, er wurde herausgeholt aus dem Tode durch die Auferstehung. Aber also dieses eine Gebet in Gethsemane wurde in dem Sinne nicht erhört. Ist nicht so. Also erhört heißt wunschgemäß erhört. Aber jetzt das andere, wo er gebetet hat für seine Jünger, das ist ja auch dann eingetroffen, so wie er gebetet hat, sie wurden bewahrt. Ja, er hat gesagt, bewahre sie. Und sie wurden bewahrt. In Johannes 18 steht das ja dann. Johannes 17 hat er um die Bewahrung gebetet. Johannes 18, Vers 11, glaube ich, oder nein, nicht. Wo steht das? Johannes 18, Vers 9. Johannes 18, Vers 9. Also, da setzt er sich noch ein für die Jünger. Ich bin es, Vers 8. Wenn ihr also mich sucht, lasset diese gehen. damit das Wort erfüllt werde, das er gesagt hatte, von denen, die du mir gegeben hast, von ihnen habe ich keinen verloren. Oh, Entschuldigung, das geht nicht ums Gebet, da geht es um die Verheißung, dass er keinen verlieren wird. Das ist es. Das ist nicht das Gebet. Nicht Gebet um Bewahrung, sondern einfach die Verheißung, dass er sie nicht verlieren wird. Und der hat auch keinen verloren. Ja? Also, jedenfalls bei Petrus war es so, dass dieses Gebet für Petrus wirklich wichtig war. Und es ging darum, dass Petrus hier nicht zerbricht und hier nicht in dieser schweren Krise so geschüttelt wird von Satan, dass er eben dann aufhört zu glauben. Und das geschah ja dann auch nicht. Petrus hörte nicht auf zu glauben und er wurde dann umso mehr dann gestärkt in seinem Glauben, als dann der Hahn gekräht hat, weil er gemerkt hat, der Herr hat recht gehabt und es ist genauso eingetroffen und das hat ihn dann auch durchgetragen und dann kam es zu dieser Wiederherstellung. Ansonsten haben wir ja kein, ich weiß jetzt sonst kein so ein konkretes Gebet. Du beziehst dich auf Johannes 17, bewahre sie, oder?
Ja, zum Beispiel bewahre sie, oder wenn Jesus sagt, dass die Gemeinde oder dass die eins sind wie du und ich, wenn wir auf die Gemeinde angucken, haben wir manchmal das Gefühl, dass es dich
wird. Ah, ja, ich verstehe. Nun, ja, klar. Bei Petrus war es ganz konkret, oder? Das war ein ganz konkreter Fall. Hier ist es allgemeiner Art in Johannes 17. Da betet er, bewahre sie vor, heilige sie, Vers 17. Nein, Vers 15. Meine Bitte ist nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst. Also diese 12, diese Jünger, dass sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. So wie ich sie in das sandte, sandte auch ich sie in die Welt. Wie du mich sandtest, sandte auch ich sie in die Welt. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Das, für diese 12 trifft das ohnehin zu, denn das hat er ja auch dann getan, ist auch geschehen. Und jetzt geht's weiter, Vers 20. Aber nicht für diese allein ersuche ich dich. Wenn ich sage die 12, dann meine ich die 11. Klar. Aber nicht für diese allein ersuche ich dich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Mit dem Ziel, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir. Also, Vers 20 ist vielleicht wichtig, wenn wir uns genau anschauen. Nicht nur für die 12 oder 11 gebetet er hier in diesem Fall, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Der Herr betet für alle Gläubigen. Mit dem Ziel, dass, hier ist im Griechischen ist hier ein Hina, das heißt damit, also das Gebet tut er mit dem Ziel, dass, also damit, das soll erlangt werden, mit dem Ziel, dass alle eins seien. Wenn jetzt die Gläubigen nicht mitmachen, ja, und nicht in der praktischen Einheit wandeln, das wissen wir nur zu gut, dass es dann nicht der Fall ist, dass sie dann in der Einheit wandeln. Jetzt ist die Frage, meint er hier die praktische Einheit oder meint er hier die Einheit des Leibes Christi, die geschaffen wird durch den Heiligen Geist? Mir scheint, dass es um eine praktische Sache geht, denn es geht ja auch darum, damit die Welt glaube, dass du mich sandtest, oder? Das heißt, man muss etwas sehen können von dieser Einheit. Wenn jetzt die Gläubigen nicht mitmachen, ja, wenn sie stattdessen streiten und sich befetzen und böse umgehen miteinander, oder sogar einige vielleicht sogar wieder abfallen, zurückgehen in die Welt, liegt ja das nicht am Gebet Jesu, das Problem, sondern dann ist das natürlich eine Sache des Menschen. Also in dem Sinn ist es ganz klar, dass auch hier sehen wir die Einschränkung Gottes und die Einschränkung hier, da kann sogar der beste Beter beten, den es gibt, das ist der Herr Jesus. Aber er lässt sich einschränken in dem Punkt, dass der Mensch doch immer noch die Freiheit hat, dagegen zu handeln. Also hier ist das Ziel, dass sie eins seien, und wenn jetzt Gläubige das nicht tun, dann ist in diesem Punkt Es sind nicht alle, ja, nicht alle eins. Ja. Leidet auch das Zeugnis in der Welt, und das ist ja auch geschehen, immer wieder leider, dass das Zeugnis Christi in dieser Welt nicht diese Kraft hatte, weil Christen in Uneinigkeit gewandelt sind, und die Welt hat das dann verwendet. Oder Satan hat es verwendet. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil Jesus Christus betet, da, deshalb wird das automatisch geschehen. Auf der anderen Seite, er hat gebetet, dass die, Vers 24, das war eigentlich ein Wunsch, aber dieses Wunsch ist auch ein Gebet. Vater, ich will, dass die bei mir, dass auch sie bei mir seien, wo ich bin, die du mir gegeben hast. Also diese Jünger, ich will, dass auch sie bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Das ist sein Wunsch, sein Wille, der hier ausgedrückt wird, dass sie bei Christus sind. Das heißt, er betet um die Verherrlichung der Gläubigen, dass sie in der Ewigkeit mit Christus vereint werden. Und das hat Gott gewährt. Gott hat gesagt, ja, sie sollen mit Christus in alle Ewigkeit vereint werden. Alle Gläubigen sollen mit Christus vereint werden. Das heißt aber nicht, dass es nicht die Möglichkeit gäbe, dass einer aus von einem Gläubigen zu einem Nichtgläubigen werden könnte. Das wird ja oft angezweifelt und angefochten bei dieser berühmten Diskussion um das Heil. Ja. Übrigens, Heil verlieren, wie heißt da? Glaubst du an die Verlierbarkeit? Ich glaube nicht an die Verlierbarkeit. Gott ist nicht etwas, was man verlieren kann. Das Heil ist eine Person, Jesus Christus, Gott. Und Gott ist nicht etwas, was man verlieren kann. Meine Frau kann ich verlieren. Die kann ich verlieren, indem sie stirbt. Gott stirbt nicht, den kann ich nicht verlieren. Gott ist immer, bleibt mir immer treu. Wunderbar. Aber es gibt was anderes. Ich kann mich von ihm entfernen. Das ist eine ganz andere Frage. Also ich möchte plädieren dafür, dass man nicht Vokabel verwendet in Diskussionen, die so suggestiv sind. Und dieser Ausdruck Verlierbarkeit ist suggestiv. Sprechen wir doch von, kann ein Christ abfallen? Da haben wir Bibelstellen. Oder kann ein Christ sich abwenden von Christus? Da haben wir Bibelstellen. Verlierbarkeit, das Heil ist nicht ein Schlüssel, der man in die Tasche steckt, den man verlieren kann. Das Heil ist ganz anderer Art. Also in dem Sinne kann man das Heil nicht verlieren, aber man kann sich abwenden von der Person des Heils, von Christus, der ja in Person das Heil ist. Aber das war jetzt nur nebenbei. Also er hat nicht nur alleine gebetet, sondern auch in Gemeinschaft mit anderen. Das sieht man an den Stellen, wo andere dabei waren, während er betete. Diese Stellen, die wir hier haben, sind, wo da ist die Stellen, die ich hier angeführt habe, da betet immer Jesus, aber andere sind dabei. Also zum Beispiel in Lukas 10, Vers 21, in jener Stunde frohlockte Jesus im Geist und sagte, ich lobe dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde und so weiter. Der Herr Jesus, was hier gesagt werden soll, ist nur, dass Jesus Christus nicht nur allein sich zurückgezogen hat, sondern dass er auch, als die anderen zuhörten, betete. Lukas 11, Vers 1, als er an einem gewissen Ort betete, als er aufhörte, sagte einer seiner Jünger zu ihm. Ja. Wir finden allerdings keine Stelle, dass er so eine, was wir sagen, Gebetsgemeinschaft hatte, bevor Pfingsten. Ja. Und nachher war er nicht mehr physisch auf der Erde. Also in diesem Sinne hat er nicht Gebetsgemeinschaft mit anderen. M ist die Liebe zum Vater, wird ausgedrückt in seinen Gebeten. Johannes, übrigens hat Jesus Christus den Vater über alles geliebt, aber nur einmal davon gesprochen. Nur ein einziges Mal. Wissen Sie wo? Oder wisst ihr wo? In Johannes ist schon nahe. Johannes 14 im letzten Vers. Johannes 14, 31. Nur dort heißt es, dass ich den Vater liebe, damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie er mir aufgetragen hat, geboten hat. Machet auf, lasst uns von hier gehen. Also das einzige Mal, wo er von seiner Liebe zum Vater geredet hat, dann war da, wo er sagte, jetzt gehen wir nach Golgatha. Aber es ist seine Lust, Gott zu gefallen. Psalm 40, Vers 7 und 9, Psalm 40, Vers 7 bis 9. In Vers 8 heißt es, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, ist über mich geschrieben, deinen Willen, mein Gott, zu tun, ist meine Lust. Und deine Weisung ist mitten in meinem Inneren. Hier sieht man etwas von seiner Beziehung zu Gott. Es war ihm eine Lust, den Willen Gottes zu tun. Es war ihm eine Lust zu beten. Für ihn war Gebet nicht eine Plage. Klein N ist das bei mir jetzt schon, das nächste. Ohne Unterlass. Ohne Unterlass, damit meine ich, er hörte nicht wirklich auf. Und das zeigen seine Zwischengebete. Das zeigen, dass er nicht viel braucht, dass es nicht viel braucht bei ihm, gleich wieder zu Gott aufzublicken. Zum Beispiel in Johannes 11, Vers 41, ich hatte das schon gelesen, bei Lazarus, Jesus hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Übrigens, hier ist noch eine Stelle von dem Emporheben der Augen. Ja. Jesus hob die Augen empor und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich hörtest. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst. Also sofort betet er, sofort hier mittendrin im Geschehen und bei dem Grab dort. Oder in Johannes 12, Vers 27 haben wir schon gelesen, meine Seele ist erschüttert, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Sofort ist er im Gebet. Es braucht nicht viel für ihn zu beten. Und auch in Markus 8, Vers 12. Und er seufzt in seinem Geist auf und sagt, was trachtet dieses Geschlecht nach einem Zeichen? Er seufzt in seinem Geist auf. Wohin seufzt er denn da? Gut, man könnte sagen, das ist nicht unbedingt ein Gebet. Nein, aber es ist ein Ausdruck. Sein Seufzen ist vor Gott geseufzt. Es ist nicht nur einfach vor sich selbst geseufzt. Insoweit. Oder in Markus 7, Vers 34 haben wir das auch. Er blickt zum Himmel und seufzt. Zu wem seufzt er? Er blickt zum Himmel und seufzt. Markus 7, Vers 34. Und sagt zu ihm, Vater, tu dich auf. Zu diesem taubstummen Mann. Der nächste Punkt, klein O, er bat andere mit ihm im Gebet zu wachen. Das ist Matthäus 26, Vers 38 in Gethsemane. Meine Seele ist sehr, sehr betrübt bis zum Tode. Bleibt hier und wachet anhaltend mit mir. Hier die einzige Stelle, wo Jesus andere auffordert, mit ihm zu beten. Zu wachen. Hier ist es aber, wachen tut man durch Beten. Mit ihm zu wachen und zu beten. Matthäus 26, Vers 38. Und gerade da haben sie geschlafen. Und die Jünger waren nicht vorbereitet auf die Schlacht, die größte Schlacht der Weltgeschichte, die Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge. Die Jünger waren nicht vorbereitet, er war vorbereitet. Das war übrigens die letzte Gelegenheit zum Beten an jenem Abend. Die letzte Gelegenheit fürs Gebet. Die haben sie verpasst. Und dann hat Petrus lauter Fehler gemacht. Als er still sein hätte sollen, hat er dreingeschlagen und als er sich herausstellen hätte sollen für Christus, hat er nichts gesagt, war er still. Machen wir hier Pause.